Guten Morgen. Ich freue mich wieder mal in meiner Heimatstadt zu sein. Viele kenne ich noch, aber es sind auch viele neue Gesichter hier. Schön, dass die Gemeinde so groß gewachsen ist, trotz Urlaubszeit und so. Es freut mich richtig. Tommy hat nämlich gesagt, sei bloß nicht enttäuscht. Wir haben noch Urlaubsmodus. Ich habe mich erst gar nicht verstanden, was meint er denn mit Urlaubsmodus? Ihr habt den ganz normalen Modus. Ihr preist den Herrn, super Lobpreis. Es war eine gute Zeit. Amen. Der Herr ist wirklich da. Der Herr, ihr habt ja die letzte Zeit, ich habe ein bisschen bei euch so in die Podcasts mal reingehört, viel von Jesus gesprochen, was Jesus so alles tut. Und ich habe überlegt, soll ich jetzt auch von Jesus rede? Warum nicht? Aber ich will eine ganz andere Frage stellen. Und ihr seht die schon hinter mir. Kennst du Gott? Man kann viel von jemandem reden, aber und sagen, ja, habe ich ja schon gehört. Und Jesus, ich weiß ungefähr so, wer der ist. Aber kenne ich wirklich Gott? Und das hat mich beschäftigt. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen heute Morgen mit euch aus dem Philipper 3, und zwar die Verse 7 bis 11. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, habe sie auch mitgebracht. Ich hoffe, es ist nicht zu klein, dass man es lesen kann. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachtete es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seines Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich, jetzt muss ich wechseln, weil dahinter ist weg, gestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Herr, ich möchte dir Danke sagen für diesen wunderbaren Morgen. Jeder Morgen, wo wir aufstehen dürfen, dich loben und preisen dürfen, dir die Ehre geben dürfen und dir Dank sagen dürfen, dass wir hier sein dürfen, ist ein wunderbarer Tag. Und so danke auch für das Wort, das du uns gibst. Und Herr, ich möchte dein Lautsprecher sein. Es sollen deine Worte sein, die zu uns spreche, Herr. Führe und leite du, Herr. Und mach unsere Herzen jetzt auf, dass wir all das, was uns vielleicht heute Morgen beschäftigt hat, vielleicht sogar Stress bereitet hat, Herr, all das möchte mir jetzt weglegen. Nämlich dorthin, wo es hingehört, ans Kreuz. Und wir möchten uns ganz auf dich einlassen, Herr. Komm und wirke in uns. Wirke in uns, Herr. Lass uns wirklich Scheuklappe jetzt anziehen. Wir sehen nicht nach links, nach rechts, was Not oder Sorge bereitet, wo die Welle kommen, sondern wir schauen aufs Kreuz und auf dich, Jesus. Amen. Amen. Okay, ich glaube, die Essenz, also das Wesen des christlichen Glaubens, das liegt nicht so sehr daran, in dem, was der Mensch über Gott weiß, nämlich, sondern vielmehr darin, ob der Mensch Gott wirklich kennt oder auch nicht. Darin liegt die wichtigste Entscheidung überhaupt. Wir können Gottes Wort auswendig wissen. Also ich kenne viele, die können dir sofort sagen, steht dort, dort, dort und zitiere die Bibel. Da bin ich als ganz platt, weil ich bin jetzt seit 20 Jahren Pastor, aber so jede Bibelstelle weiß ich nicht gerade auswendig, wo die steht. Ja? Ich weiß, was steht, aber nicht wo. Und dann aber, wenn ich mit ihnen intensiver ins Gespräch gehe, denke ich mir, kenne sie Gott wirklich? Oder wenn ich ihr Leben anschaue, kenne sie Gott wirklich? Es ist nämlich möglich, Gott nicht zu kennen, obwohl man die Worte Gottes auswendig sagen kann. Und dieses Wissen, Leute, ist dann nutzlos. Es ist völlig nutzlos, wenn es nicht begleitet wird von der Kenntnis von Gott selbst. Gott möchte, dass du ihn kennst. Und zwar zu 100%, weil es ihm um die Beziehung zu dir nämlich geht. Es geht ihm um eine Beziehung. Und eine Beziehung, eine gute Beziehung kann ich nur aufbauen, wenn ich denjenigen gegenüber auch kenne. Wenn ich den nicht kenne, nur oberflächlich kenne, kann die Beziehung nie tief werden. Ich muss wirklich wissen, wie ist er. Die Wichtigkeit dieser Beziehung für Gott ist, dass wir uns in Gottes Wort immer wieder vor Auge auch geführt wird, wie es Gott wichtig ist. Hab eine Beziehung zu mir. Hab doch eine Beziehung zu mir. Komm her zu mir. Ich möchte dich knuddeln. Sagt ihr das auch hier? Ja. Ich komme ja von hier. Hier darf ich mal wieder sagen, weich, lurksch. Komm, wenn ich das bei uns sage, dann sage ich immer, was hat er jetzt gesagt? Wir sehen, dass bereits auch bei Gott mit dieser Beziehung, wie wichtig ihm das war. Gott ist nicht einer, sondern es sind drei. Gott sind drei und doch sind sie eins, nämlich in der Trinität, in der Dreieinigkeit. Sie sind eins, weil sie eine extreme Beziehung haben. Sie gehören einfach zusammen und doch sind sie drei. Der Vater, er ist total vollkommen. Der Sohn, er ist vollkommen. Und der Heilige Geist ist auch vollkommen. Ich kann mir vorstellen, dass diese drei eine wunderbare Gemeinschaft haben. Und im Zentrum der Gottheit, da steht schon die Gemeinschaft, immer schon festgeschrieben. Ich denke da an Gottes Hauptziel, schon im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Gottes größter Ausdruck seiner Liebe zu uns ist, dass er den Menschen sucht und ihm nachgeht. Hey, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mit dir zusammen losziehen. Und seine größte Liebe zum Menschen, die hat Gott durch Jesus am Kreuz auch erwiesen. Amen. Und hier offenbarte Gott wie nie zuvor seine Liebe zu den Menschen und auch sein Interesse an den Menschen, an deinem und meinem Leben ganz persönlich. Und nicht oberflächlich, sondern ganz tief, ganz persönlich. Ich glaube nämlich, die Hauptaufgabe des Menschen ist es, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Viele Menschen kennen diesen Gott noch nicht. Und das ist konträr gegensätzlich zu allen gängigen Meinungen. Die Welt sagt heute, erkenne dich selbst und Gott sagt, erkenne dich nicht selbst, erkenne mich. Amen. Können wir dazu mal Amen sagen? Ja, erkenne mich und nicht dich selbst. Doch was bedeutet es, Gott zu erkennen? Ich denke, wir sehen es am besten am Leben von Paulus. Er ist ein super Vorbild, ja. Was es bedeutet, Gott überhaupt erkennen zu wollen, und zwar wie dieser Gott auch ist. Im Hebräer, da steht zum Beispiel, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn auch gibt und dass er sie liebt. Wenn ich das nicht annehmen kann, dann kann ich Gott gar nicht kennenlernen. Es gibt nur einen Weg, Gott kennenzulernen, und das ist, an ihn zu glauben. Das ist ein tiefes Überzeugtsein in unsere Herzen. Nicht nur, dass er es ist, sondern wie er ist. Das ist so wichtig. Und das ist eine wunderbare Botschaft, nämlich Jesus Christus zu kennen. Paulus selbst sagt, ich habe so viel von mir gehalten, dass es mich gehindert hat, Jesus Christus kennenzulernen. Er hat sich selber so hoch gestellt und dann erwähnt er fünf Dinge, auf die er sich etwas eingebildet hatte. Er wurde beschnitten am achten Tag. Hat er gesagt, das zeichnet ihn als super Juden aus, ja? Ist doch schon mal was. Und dann, ich war Hebräer, mein Stammbaum geht zurück bis Abraham. Also hallo, wenn das nichts ist. Paulus sagt weiter, ich war aus dem Stamm Benjamin und mein Stamm hat den ersten König gehabt. Und dann sagt er, ich selbst war ein Pharisäer und ich hielt mich strikt an die Gesetze Gottes. Ja, Paulus musste ein vorbildliches Leben in dieser Zeit geführt haben. Er war voll dabei und er sagt, was? Es ist Dreck, es ist Kot. Ich habe mir etwas darauf eingebildet und es hat mich gehindert, Gott wirklich kennenzulernen, weil ich eingebildet war. Ich habe doch alles. Ich habe große Kirchturm mit Glocke. Sorry, nee, geh mal weiter. Paulus hatte das Ansehen seiner Landsleute im vollen Umfang. Ja, er hatte das alles. Die Leute haben, boah. Ja, und er sagte, ich schmeiß jetzt alles über Bord. Ich schmeiß jetzt alles über Bord. Es geht um die überschwängliche Erkenntnis Jesus Christus, seines Herrn nämlich. Um das ging's. Und diese Erkenntnis, die war ihm alles wert. Ich koste es, was es wolle. Und er hatte wirklich alles, wenn wir lesen, wie es dem ging. Jesus Christus zu kennen, überwiegt bei weitem, Leute, jeden Erfolg und jedes Ansehen bei Menschen. Und ich bin so froh darüber. Das Evangelium ist so einfach, dass es jeder begreifen kann.
Das ist so einfach. Und dass die Überzeugung fest wird, dass es überschwänglich wunderbar nämlich ist, den Herrn Jesus zu kennen. Amen. Halleluja. Was bedeutet es nun, Gott zu kennen? Ich glaube, es bedeutet zuerst, Gott, den Vater, zu kennen. Das ist mal der erste Schritt. Was ist ein Vater? Was ist ein Vater für dich? Was löst das Wort Vater denn bei dir aus? Ich glaube, die beste Referenz, die wir haben als Menschen, ist unser eigener Vater. Was löst es aber aus, wenn ich sage, Gott will dir Vater sein? Du denkst vielleicht jetzt an deinen eigenen Vater zurück und sagst, ich habe null Bezug, eher im Gegenteil. Ich höre das so oft leider in der Seelsorge. Ich habe mit meinem Vater überhaupt keinen Kontakt. Wir hatten nie so richtig Kontakt. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die oft ohne Vater ist. Und wir schauen durch die Weltgeschichte und wir sehen, dass fast jede Generation immer wieder davon geprägt war, keine Väter zu haben. Leute, die klar waren. Besonders in Kriegsgebiete oder auch durch andere Umstände. Ja? Die hatten keine Väter. Und jetzt kommt Gott und sagt, hör mal, ich möchte dein Vater sein. Wow! Emotional mag das überhaupt nichts bei dir oder bei uns vielleicht auslösen. Aber, wer prägt das Bild des Vaters im Himmel? Natürlich sagen wir, Gottes Wort. Gott möchte und will sich dir als der Vater offenbaren, aber der er wirklich ist. Und jeder von uns kommt mit gewissen Defiziten ins Leben. Aber durch Jesus wird es wettgemacht. Amen. Amen. Er hat nämlich ein Anliegen, uns diesen Vater vor Augen zu malen, wie er wirklich ist, dieser Vater im Himmel. Dort haben wir wirklich einen Vater, der uns liebt. Da haben wir einen Vater, zu dem wir kommen können. Du magst es vielleicht nie erlebt haben, dass dein eigener Vater dich in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey, hör mal, liebe Tochter, hör mal, lieber Sohn, ich habe unheimlich Freude an dir oder so ähnlich. Aber bei Gott können wir das erleben. Amen. Gott ist der Vater, der heute Morgen auch zu jedem Einzelnen hier drin sagt, hey, ich habe dich lieb. Und weißt du noch was? Du bist was ganz Besonderes, weil ich habe dich einmalig geschaffen. Und wenn ich hier durchgucke, jeder ist anders. Amen. Einmalig. Aus Liebe hat er das gemacht. Aus Liebe, weil er ein liebender Vater ist. Wisst ihr, wenn wir dort Gottes Stimme hören, nämlich, ich kann euch sagen, das berührt unser Herz so tief, wenn du das zulässt. Du wirst verändert. Und noch etwas geschieht. Unser Bild vom Vater wird geprägt von dem, wie Gott nämlich dann wirklich ist. Er kann uns dann prägen und dahin bringen. Da gibt es nämlich einen, das Name will ich eigentlich gar nicht so aussprechen, aber naja gut, okay, das ist ein Typ, der stinkt nach Schwefel und so, Teufel nennt man ihn. Und der versucht nämlich immer wieder alles, um uns das Bild von Gott falsch zu malen. Der versucht es immer wieder zu verdrehen, aber Gott setzt alles dran, dass du ihn erkennst, wie er wirklich ist. Er hat Sehnsucht nach dir. Er sagt, hey, komm doch her, ich bin ganz anders, wie der behauptet. Ich bin wirklich der liebende Vater. Mich nimmt doch keiner an. Diese Woche hatte ich mit einem 17-jährigen Mädel Seelsorge und die haben immer Stress zu Hause. Und dann habe ich das Mädel mal abgeholt, bin in der Eisesse gegangen und dann zeigt sie mir ein Foto von sich als Baby. Und dann sagt sie, das bin ich nicht. Sie hat diesen Vater zu Hause nie gehabt. Und dann habe ich gebetet und ich habe dann mit den Eltern sogar sprechen können und die waren sehr offen. Und ich hoffe, dass Gott jetzt heilen kann, weil ich weiß es, dass er es kann. Aber wir müssen es zulassen. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns durch und durch kennt. Amen. Oh Herr, gut, dass dahinter jetzt ein Film abläuft von meinem Leben. Amen. Aber es ist bereinigt. Amen. Und ich bin so froh, dass ich so einen Vater habe, weil ich habe meinen Vater mit 12 Jahren leider schon verloren. Ja? Aber ich hatte einen guten Vater. Bis dort hatte ich einen super Vater. Dann ist leider ein Unfall passiert und ich habe ihn dann verloren. Aber ich sehe heute, ich habe einen ganz anderen Vater, boah, der mich richtig liebt. zu dem ich auch mal kommen kann. Ich bin vorhin auch raus und sage, Herr, ich bin gerade durcheinander. Soll ich das jetzt sagen oder nicht? Was willst du mir jetzt sagen? Und dann musste ich schnell mal an mein Auto wieder zurück und wieder her und wieder rein und dann waren wir klar miteinander. Und er hat gesagt, du, selbst deine Haare auf dem Kopf sind alle gezählt, so gut kenne ich dich. Ich sage, da hast du ja nicht viel zu tun. Aber Amen, ja. Trotzdem interessiert er sich für jedes Einzelne. Leute, was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Vater selbst mit den kleinsten Dingen, mit den wirklich kleinsten Dingen, die dir und mir nicht mal wert sind, dass er sich dafür aber interessiert. Amen. Was für ein Daddy. Und wie viel mehr wird sich Gott für den Rest deines Lebens interessieren? Das ist ihm absolut wichtig und sich deiner auch annehmen. Und er interessiert sich wirklich für uns, Leute. In deinen Beziehungen, in denen du stehst, sowie in deinem Beruf, auch in deiner Freizeit. Er ist da. Wir können ihn wirklich fragen, Herr, ist es der richtige Weg? Wir lesen im, jetzt hoffe ich, das geht da, aber es ging vorhin auch, im Psalm 103, 13, da heißt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Fürchtet gleich wieder. Sprüche 3, Vers 12. Denn wen der Vater liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater an seinem Sohn. So, jetzt kommen wir zum Vers, den viele nicht wollen. Ja? So, er redet jetzt von Zucht des Vaters. Ja? Viele sagen so, ja, und das ist jetzt ein lebender Vater. Ja! Wie züchtigt denn ein Vater ein Kind, das ihn liebt und das ihm zuhört? Ich kann euch sagen, liebevoll, aber konsequent. Ja, nicht mit dem Gürtel, sondern mit klar, das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich. Wir können oft nicht unterscheiden und sagen, Mann, warum darf ich das nicht? Warum darf ich jetzt nicht als kleines Kind auf die heiße Herdplatte lange? Ich will es aber. Mein Papa ist böse, der sagt immer, nimmst du die Hand da weg? Und wir verstehen es oft nicht, ja. Warum Dinge nicht funktionieren. Später verstehen wir es vielleicht. Vielleicht auch nicht. Irgendwann auf dem Himmel, auf irgendeiner Wolke, wird es uns vielleicht erklären. Aber wisst ihr was, da interessiert es mich nicht mehr. Ich kriege rote Wolke mit Spoiler und darf immer links fahren. Meine Gemeinde hat mal dafür betet. Das liegt daran, weil ich immer zu schnell fahre. Sie hat gesagt, dort darfst du dann links fahren mit einer roten Ferrari-Wolke und immer überholen. Hey Leute, wir haben einen Vater im Himmel. Und wenn Gott uns in unserem Leben zurechtweist und er findet in uns Menschen, die demütig sind und auf ihn hören, da wird Gottes Zucht und Ermahnung liebevoll sein. Sehr liebevoll sein. Ich habe meinen Vater wirklich lieb. Ich habe gesagt, ich habe ihn früh verloren. Und da hat es auch klare Regeln gegeben, wenn bei uns Essen ist und so. Und ich habe das auch verstanden, weil er musste später wieder zur Arbeit gehen. Wenn ich also unpünktlich, weil ja, ich rede halt gerne, das habe ich als Kind schon gemacht. Wahrscheinlich hat Gott schon gewusst, den lassen wir predigen. Ja, wenn ich vom Schulweg, von der Hans-Thomas-Schule bis in Schaffhauser-Straße, habe ich halt manchmal 1,5 Stunden gebraucht. Mit dem Fahrrad. Und dann war ein bisschen Stress daheim, ja, weil mein Vater musste um 1 wieder ins Kraftwerk. So, und das habe ich dann gelernt und habe ich auch verstanden. Ja, das war liebevoll. Er hat gesagt, du, pass auf, so geht es nicht. Ja, sonst erst heute Abend wieder. Und der Lothar ist ein Hungriger. Sieht man, gell? Das gab es dann auch mal. Sagt, Tisch ist abgeräumt, du weißt, wann es Essen gibt. Leute, ich war dann pünktlich. Ich habe es sogar geschafft, noch die Teller hinzutragen. So früh war ich da. Gott will uns segnen. Leute, das ist keine Frage. Es ist keine Frage. Er wünscht sich, wir würden ihn dann lieber Vater nennen. Wir können im Jeremia, im 3er, im Vers 19 was lesen. Und ich dachte, wie gern will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir das liebe Land geben, das allerschönste Erbteil unter den Völkern. Und ich dachte, du würdest mich dein lieber Vater nennen und nicht von mir weiche. Wow, was für ein Wort von Gott. Was für ein Wort von Gott, Herr, ich möchte dich segnen. Bleib doch bei mir, renn nicht weg. Als ich in den vergangenen Tagen genau diese Stelle las, war ich tief berührt in meinem Herzen. Ich muss sagen, Papa, wie oft gehe ich wieder weg von dir, ja? Und denke, jetzt läuft es gerade wieder, jetzt gehen wir wieder selber den Weg. Und diese Stelle, die hat mich so berührt, da habe ich gedacht, wie oft stimmt das wirklich? Da habe ich ihn gerufen, sage, Herr, hilf mir. Und er hat mir geholfen und dann, ja, denkst, jetzt läuft ja wieder alles. Kann Gott wieder in die Schublade. Und das ist ein Fehler, weil er sagt, ich möchte dich so segnen. Ich möchte dich salbe, ich möchte ja die Gefäße füllen. Eine Schwester hat mir vorhin was von gesagt, sie hat so ein Bild gesehen, dass die Gefäße von uns heute gefüllt werden sollen. Halleluja, und die will er füllen. Er will uns mächtig segnen und füllen. Du drückst mir den Wunsch aus, dich lieber Vater zu nennen, sagt er, und mein Wunsch ist, ihm die Treue zu halten durch dick und dünn. Das ist auch sein Wunsch. Er sagt, ich gehe da mit dir durch. Es bedeutet aber, Gemeinschaft mit dem Vater auch zu haben. Ich muss diese Gemeinschaft pflegen. Es bedeutet, Gemeinschaft mit dem Sohn zu haben, mit Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft, sie soll geprägt sein von seiner Gnade. Amen. Paulus schreibt an verschiedenen Stellen in der Bibel zum Abschluss seiner Briefe immer, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch alle Zeit. Amen. Jesus ist nicht nur gnädig, sondern er ist die Gnade in Person. Seine Gedanke dreht das Negative in unserem Leben zum Positiven um. Seine Gnade erlässt Schuld total. Total. Nicht 99%, sondern 100. Absolut. Seine Gnade wirkt wirksam in deine und meiner Schwachheit hinein. Er gibt uns die Stärke, Dinge auch durchzutragen, durchzustehen. Seine Gnade beschenkt uns mit Gottes Segen. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle Hebräer 1, Vers 3, da lesen wir auch, dass Jesus der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters ist und sein Ebenbild. Amen. Also wenn du Gemeinschaft nämlich dann mit Jesus Christus hast, heißt es, wird dir seine Gnade und auch seine Herrlichkeit offenbart, auch die des Vaters. Amen. Jesus Herrlichkeit, dass wir die doch viel, viel mehr noch erleben würden. Das wünsche ich uns alle. Ja, dass wir die noch mehr erleben, dass unser Leben noch viel mehr geprägt sein würde von Gottes Herrlichkeit. Hast du schon mal seine Herrlichkeit in deinem Leben erlebt? Du weißt es natürlich, aber kennst du seine Gnade über deinem Leben? Kennst du das wirklich? Das ist Jesus' Absicht für dich und es bedeutet auch was, nämlich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist auch zu haben. Amen. Jesu Leben war gezeichnet davon, dass er voll des Heiligen Geistes war. Das war ihm absolut wichtig. Sein Leben war durchdrängt mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es war durchdrängt. Der Heilige Geist ist uns gegeben, Leute. Amen. Und dass wir ihn erleben als Helfer, als Tröster und als Beistand. Er ist uns gegeben. Amen. Wie wenig benutzen wir ihn, benutze ist ein hartes Wort, aber holen wir ihm Rat bei ihm, sag, Heiliger Geist, hilf mir da mal. Zeig mir mal den Willen von Jesus, wie soll ich in die Situation gehen. Gib doch dem Heiligen Geist mehr Möglichkeiten, sich dir zu offenbaren, dir zu zeigen, wie er wirklich ist. Ausstrecke nach Geistesgabe. Sie erlebe, wir sollen uns danach sehnen, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zu kennen. Streck dich aus, sehn dich danach. Manchmal spreche ich mit Leuten, welche extrem so gleichgültig sind, ja, dem gegenüber, was Gott ihnen eigentlich offenbart hat, ja, über sich selbst. Und das geht dann nach dem Motto, okay, ich kenne Gott, aber was soll ich mehr? Und da denke ich manchmal, wisst ihr was? Gott leidet unter dieser Einstellung, denn er wünscht sich, dass wir ihn über alles lieben. Amen. Wer kann dazu Amen sagen? Gott an erster Stelle in seinem Leben. Amen. Hast du schon mal daran gedacht, dass Gott vielleicht sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott? Gibst du, auch ich, Gott wirklich Raum dazu, die Gemeinschaft mit ihm wirklich auch zu suchen? Das frage ich dich. Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wir haben vorhin ein ganz tolles Lobpreislied gehabt. Die Seele hingeben und die Auferstehungskraft annehmen. Gott möchte seine Kraft uns offenbaren, Leute. Ganz, ganz neu. Und aus seinem Volk. Und wenn jemand noch nicht dazugehört, dass er eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hat und ihn an seinen Herrn und Heiland angenommen hat, so kann er das heute tun und sollte das auch tun. Diese Offenbarung nämlich wirklich erlebe oder fest wieder mache. Sage, Jesus, es stimmt, was ich heute gehört habe. Ich war so nebenbei bei dir. Paulus erlebte vor Damaskus, war es ein absoluter Zerbruch. Er erlebte einen kompletten Zerbruch seines Lebens vor Gott. Und das Erleben von Gottes Kraft, das riss ihn aus dem falschen Weg, auf dem er nämlich war. Auch sicherlich vielleicht der ein oder andere hier. Es ist wichtig, auf Gottes Stimme zu hören, klar zu hören und ihm gegenüber sensibel zu sein. Gott brüllt nicht immer, sondern redet auch mal ganz, ganz leise. Was war Gottes Offenbarung? Jesus wollte Wohnung in ihm machen. Jesus wollte Wohnung in Paulus machen und wollte ihn gebrauchen. Leute, wenn Gottes Auferstehungskraft in uns als Gläubige wirksam wird, dann möchte Gott durch dein und mein Leben Zeichen und Wunder tun. Amen. Und das wollen wir doch alle wieder erleben, oder? In den Gemeinden. Amen. Wir sind Pfingstler. Und bei uns wirkt der Heilige Geist. Amen. Und wir werden das nicht außer Kraft setzen. Und ich will es wieder erleben, dass Kranke aus dem Rollstuhl aufstehen, wenn wir die Hände auflegen. Amen. Ich möchte es erleben, wenn ich dem Dämonen sage, verschwind, dass er verschwindet. Amen. Dass wir Kraft und Stärke kriegen. Amen. Das hat Gott uns zugesagt. Aber dann müssen wir ihm auch vertrauen, Leute. Der Dienst der Gemeinde damals schon war geprägt von übernatürlichen Werken und nirgends, also in meiner Bibel, ich weiß nicht, was ihr für eine Übersetzung habt, in meiner Bibel steht nirgends, dass der Dienst aufgehört hat und das Wirke des Herrn, sondern er wirkt weiter in der Gemeinde. Amen. Und jetzt kommen wir zu Gottes Herz. Ich möchte jetzt noch kurz, kriege ich noch ein paar Minuten von euch. Ich weiß nicht, wie lange sonst so eine Predigt läuft bei euch so. Wer gibt mir noch 5 Minuten? 5 Minuten bräuchte ich noch. 15, 20, 25. Mit dem komme ich klar. Amen. Ich möchte euch jetzt 5 Gründe nennen, warum Gott seine Kraft offenbaren will. Ah, da kommen sie schon alle auf einmal. Okay, bei mir kamen sie einzeln. Macht nicht. Was? Ah. Cool, danke. Okay. Gott offenbart seine Kraft, um Glauben entstehen zu lassen. Ja? Jesus sagt nämlich, wenn ihr mir schon nicht glaubt aufgrund meiner Worte, so glaubt mir doch aufgrund der Werke, die ich tue. Amen. Und wenn du es immer noch nicht verstehst, dann geh einfach mal da runter an der Rhein und dann schau dir das mal an. Setz dich da mal 5 Minuten hin. Vielleicht hast du noch Glück, ein Fisch springt hoch. Und das ist alles so ganz zufällig entstanden. Es ist alles so wunderbar. Und wer sollte daran glauben? Paulus schrieb den Korinthern über seinen Dienst nicht nur mit Worten, sondern der Kraft und in der Erweisung des Geistes sollt ihr glauben. Amen. Und zweitens, Gott offenbart seine Kraft, um uns als Gläubigen zu helfen, weiter zu glauben. Amen. Was geschieht, wenn sich Gottes Kraft offenbart, Leute? Was geschieht dann? Ich kann dir eins sagen, dann entsteht ein Hunger nach mehr Gott. Amen. Da kannst du gar nicht genug kriegen. Und es bedeutet drittens, warum Gott seine Kraft offenbaren will. Er will uns dem Heiligen Geist aufmerksam machen. Er möchte, dass wir nämlich erkennen, dass sein Geist in unser Leben lebt. Amen. Und dass Gott durch unser Leben Zeichen und Wunder tun möchte. Und der 4. Grund ist, Gott offenbart seine Kraft, weil Jesus Christus versprochen hat, dass wir noch größere Dinge tun werden. Jetzt Achtung, wie er. Boah. Das ist keine Hochzeit mehr, wo ohne Wein ausgeht. Das ist schon mal ein Punkt. Aber es gibt noch schönere. Und noch mehr Punkte. Und 5. Gott offenbart seine Kraft, um sein Wort zu bestätigen. Sein Wort ist nämlich felsenfest und es steht. Und da ändert sich nichts mehr. Und dieses Wort, die Worte darin, sie sind inspiriert durch den Heiligen Geist. Und du kannst dein Leben voll darauf bauen und du wirst etwas sehen. Gottes Prinzipien, die halten. Amen. weil Gottes Wort ist wahr. Amen. Und zwar jedes Wort da drin. Gott erweist die Offenbarung seines Evangeliums im Wort. Die Schrift zeugt von ihm. Gott zu kennen, Leute, bedeutet nicht nur, dass er seine Kraft offenbaren will und dass wir seine Kraft auch suchen, sondern es heißt im letzten Teil, die Gemeinschaft seiner Leiden will ich kennen und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Gott zu kennen bedeutet also, seine Gemeinschaft auch in Lebenszeiten zu schätzen, wo es vielleicht manchmal nicht so gut läuft gerade. Ich kann nicht sagen aus meinem Leben, ich hätte jetzt viel Leid durchgemacht, aber ich habe Leid auch durchgemacht. Ja? Das heißt, ich schaue auf zu ihm, auch in diese Situationen. Ja? Letztes Jahr war ich frustriert, das ist jetzt genau ein Jahr her, da wollte ich in Urlaub fahren und war gerade mit unserem neuen Wohnmobil angekommen in der Toskana. Und dann hat mein Freund, der war noch dabei mit seinem Roller, der hat gesagt, willst du mit dem Roller fahren heute unser Abendessen holen? Oh, das ist cool, eine uralte Vespa hat er gehabt und der Lothar schwingt sich auf die Vespa, donnert um 3 Kurven und dann kommt Kies und dann fliegt er auf die Nase. Das war ja noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass eine zackige Italienerin mit ihrem Fiat um die Ecke kam und mir die Beine kaputt gefahren hat. Und somit war ich für 3 Monate ausgenockt. Musste dann in Italien ins Krankenhaus, dann ausgeflogen werden nach Deutschland, längere Operationen und so. Vor 14 Tagen jetzt die letzten Schrauben raus, ein ganzes Arsenal. Aber ich durfte Gott erleben. Auch in der Zeit, ich war erst frustriert. Ich habe gesagt, warum jetzt gerade, Herr, jetzt? Jetzt sind wir so schön gerade in Urlaub gefahren, meine Frau musste dann. Und Halleluja, sie ist die 700 Kilometer allein, obwohl der ADAC einen Fahrer geschickt hat, ich fahre unser Wohnmobil allein heim. Und sie ist alleine heimgefahren, sie ist noch nie mit dem Auto gefahren. Ist 8 Meter lang, aber das ist schon eine Kiste, ja. Dort hatte man keinen Anhänger dran, aber trotzdem, sie hat es getan. Und dann habe ich dem Herrn gedankt. Und was passiert dann? Sie kommt zu Hause in Breisach an. Also wir wohnen so gerade über der Rhein rüber, steigt aus dem Wohnmobil aus und verdreht sich das Knie und reißt sich den Meniskus ab. Am nächsten Morgen lag sie bei mir im Zimmer im Krankenhaus. Ist gut, wenn man den Arzt kennt, dann habe ich gesagt, du, ich bin doch privat, könnte ich ein Einzel-Doppelzimmer haben. Und dann hat sie 2 Nächte bei mir verbracht. Er hat sie sofort operiert. Er hat gesagt, ich ziehe sie vor, weil sie ist schneller gesund wie du. Und es ist gut, wenn sie dann daheim ist, wenn du in 14 Tagen heimkommst. Ja, das ist ein tolles Programm, was ihr alle habt. Ja. Und da habe ich Schumpfe. In der zweiten Nacht habe ich eine Krankenschwester kennengelernt, mit der ich gebetet habe, die Jesus Christus angenommen hat. Und ich wusste, aha, okay, wäre das nicht unspektakulärer gegangen? Aber ich bin da ausgenockt worden und habe vieles verstanden, dass ich einiges auch ändern muss im Leben. Man soll nicht immer bei allem dabei sein. Amen. Wozu dienen diese schwere Zeiten? Ich glaube in erster Linie dazu, dass Gott auch seine Macht dort erweisen kann. Amen. Übrigens habe ich noch ein Wunder erlebt. Schade, ich habe die Bilder jetzt nicht dabei. Meine Gemeinde kriegt sie heute Mittag zu sehen. Auf dem letzten Röntgenbild vor der Operation, es hat sich eine Schraube verbogen, weil der Knochen so gewachsen ist. Und der Arzt hat mir gesagt, die werden wir nicht rauskriegen. Nach der Operation, die 2,5 Stunden dann nochmal ging, die Schraube entfernen, kam der Arzt dann, wo ich aufgewacht bin, und sage ich, und ist alles draußen, das war mir wichtig, ja. Sagt, da ist alles raus. Und sage ich, die Schraube, wo krumm war, sagt er, die war auf einmal gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Amen. Wir haben gute Gott. Paulus sagt, ich war am Rande. Der Tod stand uns näher als das Leben. Was der erlebt hat. Boah. Da ziehe ich den Hut. Und sage, gut, dass ich nur einen Beinbruch hatte. Und dies sagt er, nachdem er gejubelt hat in seinem Leiden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der hat gesagt, Halleluja, Herr, ich bin dir dankbar, dass ich leiden darf. Schaut mal, ich kann schon springen, Amen, Halleluja. Aber was war sein Schlüssel? Was war Paulus' Schlüssel? Und damit müssen wir uns wirklich beschäftigen, Leute. Ich denke, er suchte den Herrn. Er suchte in dieser Notsituation, Herrn, Herr, jetzt brauche ich dich. Ich brauche dich jetzt hier. Und das habe ich dann auch getan. Ich sage, Herr, ich brauche dich jetzt hier am Krankenbett. Ich will jetzt wissen, warum, weshalb, wieso. Und wir dürfen die Gegenwart Gottes erleben. Er zeigt dir Worte, er spricht klar zu dir. Leidenszeiten sollen dazu dienen und Gottes Güte und seine Nähe in einem ganz speziellen Maß erleben zu lassen. Und sie auch dürfe, auch dazu dienen, dass unser Leben nämlich durch diese Zeiten verändert wird. Dass wir sehen, okay, das wollen wir so gar nicht mehr erleben. Ja? Und es muss auch gar nicht mehr sein, sondern wir können unser Leben verändern. Leute, mein Flehe, ich komme jetzt zum Schluss, mein Flehe und mein Gebet ist, komm, erfülle unser Herz neu mit der Herrlichkeit des Herrn. Lasst uns ins Gebet gehen. Amen, Halleluja, ich höre auf. Herr, ich möchte dir Danke sagen. Danke sage, Jesus, für deine Gegenwart. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du durch den Raum hindurch gehst und jedes einzelne Herz hier neu berührst. Dass du jedes einzelne Herz hier neu formst, Herr. Und dass wir prüfen, ist unser Herz wirklich ausgerichtet auf Jesus? 100%? Kann ich ihm alles jetzt geben? Und wenn nicht, Herr, rüttel du jetzt an den Herzen, dass jetzt die Herzen sich ausschütten und zu dir kommen. Du bist heute da und du möchtest uns segnen, weil du bist derselbe wie vor 2000 Jahren. Und du wirst ewig derselbe bleiben. Ein Gott, der uns heilt, der uns befreit, der uns Segen, Kraft und vor allen Dingen Freude gibt. Und das wünsche ich mir jetzt, Herr, dass hier drin deine Freude vorherrscht. Die Freude über den Sieg des Todes, über die Sünde, den du errungen hast. Und dass wir wirklich einen Vater haben im Himmel, zu dem wir jetzt kommen dürfen und sagen, Papa, Daddy, aber, lieber Vater, hier bin ich. Hier habe ich Angst, hier habe ich Not, hier habe ich Krankheit, hier habe ich Sorge. Ich möchte es dir jetzt geben. Und ich möchte, Papa, dass du jetzt wirklich zu jedem Einzelnen aussagst, ich bin hier. Gib mir deine Hand, meine Tochter, mein Sohn. Wir werden das gemeinsam jetzt angehen. Und ich werde dir helfen, dass es erledigt wird. Ich möchte nichts, das was zwischen uns steht, nichts darf zwischen uns stehen. Der Vorhang ist zerrissen, wir dürfen eintreten, direkt an den Thron und dürfen zum Papa kommen. Wir brauchen niemanden, der noch als Wächter dort steht, sondern wir dürfen direkt eintreten. Und dafür danke ich dir, Jesus. Ich preise und erhebe dich, Herr. Und ich bitte auch dich jetzt, Heiliger Geist, durchflute uns neu. Durchflute uns neu und lass das Wasser des Lebens fließen. Dass der Herr dir im Überfluss mitgegeben hat. Die Gaben, die er dir mitgegeben hat, lass sie jetzt fließen in diese Gemeinde hinein und segne sie in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr möge euch mächtig segnen. Amen.